Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute fahren wir fort in unserer Predigtreihe, der Versprochene. Und es geht heute sowohl einmal um die Taufe, um die Bedeutung der Taufe Jesu und auch um die Dreieinigkeit. Heute schauen wir gemeinsam auf die Anfänge und den Beginn des öffentlichen Wirkens von Jesus. Und wir wollen verstehen, was die Taufe bedeutet, warum Johannes der Täufer eine so zentrale Rolle dabei spielt und was Gott uns durch all das über sich selbst offenbart. Und ich denke, dabei werden wir feststellen, dass wir einem Gott begegnen, der größer ist, als unser Denken es fassen kann. Jesus wuchs ganz normal auf. Er lebte in gewöhnlichen Verhältnissen. Er war sehr bescheiden. Er arbeitete und hatte vielleicht ein bescheidenes Heim. Die einzige Besonderheit bestand darin, dass Jesus nicht verheiratet war. Als Jesus ungefähr 30 Jahre alt war, begann er öffentlich zu wirken. So berichtet es uns Lukas in Lukas 3, Vers 23. Dieses Alter war nicht zufällig, denn in der damaligen Kultur war es üblich, dass ein Mann erst mit 30 Jahren als reif genug galt, um öffentlich zu lehren oder auch ernst genommen zu werden. Und als diese drei Jahrzehnte vollendet waren, verbreitet sich überall die Botschaft, die Nachricht, der Messias ist da. Genauso wie es die Propheten lange im Voraus zuvor schon angekündigt hatten. Und zur selben Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf. Er predigte eine klare und eine eindeutige Botschaft: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Johannes war der Mann, von dem der Prophet Jesaja sagte, in Matthäus 3, Vers 3, hört, eine Stimme ruft aus der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Johannes hatte den Beinamen der Täufer, weil er Menschen taufte. Die Taufe war den Menschen im Nahen Osten nicht fremd. Im Judentum gab es seit Jahrhunderten religiöse Reinigungsrituale mit Wasser. Und diese Waschungen geschahen immer wieder und stellten keine einmalige Lebensentscheidung dar. Auch heute hat die Taufe unterschiedliche Bedeutungen, abhängig von Religion, von Konfession oder auch Kultur. Es gibt zum Beispiel Kulturen, wo die Taufe so verstanden wird, dass durch das Wasserbad, durch die Taufe, die Sünden abgewaschen werden. Und das geht bei ihnen so weit, dass sie Angst haben, wieder in das Wasser zu gehen, in den Fluss zu gehen, in dem sie getauft wurden, weil sie befürchten, mit der Sünde, die ihnen abgewaschen wurde, wieder in Berührung zu kommen. Die Bibel sagt uns aber ganz deutlich, die Taufe befreit uns nicht von Sünde. Vielmehr ist sie ein äußeres Zeichen für das, was innerlich bereits geschehen ist. Sie ist ein klares Bekenntnis für die Öffentlichkeit meines Glaubens, dass wir der Sünde gestorben sind, dass wir in Christus ein neues Leben bekommen haben. Ein Teil der Verwirrung liegt daran, dass das deutsche Wort taufen für das griechische Wort baptizo verwendet wird, was so viel heißt wie eintauchen oder untertauchen, versenken oder vollständig benetzen. Und diese Übersetzung hilft, nur bedingt die ursprüngliche Bedeutung zu erfassen. Vielmehr bedeutet taufen identifizieren. Identifizieren bedeutet, sich zu etwas oder zu jemandem bekennen. Sich zu etwas oder zu jemandem hinwenden. Jemanden oder etwas annehmen. Ein kleines Beispiel. Das Wort Baptizo wurde in der Antike unter anderem in der Textilherstellung gebraucht. Stoffe wurden in ein Farbbad getaucht und nahmen vollständig die Farbe der Flüssigkeit auf. Der Stoff wurde mit der Farbe identifiziert. Er gehörte nun vollständig dazu. Die Taufe bezeugt also, dass ich mich absolut mit dem Glauben an den auferstandenen Jesus Christus identifiziere, dass ich mich dazu bekenne, es angenommen habe, dass ich sein Kind bin, dass er mein Vater ist, dass Jesus in mir lebt und ich in ihm. Und genau das war es, was Johannes dem Volk versuchte verständlich zu machen. Durch seine Botschaft sollte das Volk verstehen, dass all ihre Rituale, ihre Waschungen, die Opfer, die Feste, die Speisegesetze, die Bräuche, die sie alle streng einhielten, sie nicht retten würden. Wir müssen wissen, dass das geistliche Leben der Juden religiös sehr aktiv war, aber zugleich innerlich stark gespalten und oftmals leer. Nach außen wirkte das Volk sehr fromm, doch diese Frömmigkeit war stark ritualisiert. Viele Menschen erfüllten die religiösen Pflichten, ohne dass sie zu einer tiefen inneren Umkehr führten. Und genau hier setzt Johannes an. Er ruft nicht zu noch mehr Religion, sondern zur Herzensumkehr. Auch wir können regelmäßig die Gottesdienste besuchen. Wir können vielleicht Hauskreise besuchen. Wir können regelmäßig in der Bibel lesen. Wir können regelmäßig beten und trotzdem innerlich unverändert bleiben. Und Johannes fordert uns heraus zu prüfen, wo habe ich mich an äußere Formen gewöhnt? Wo ruft Gott mich zur ehrlichen Umkehr? Johannes greift bekannte Traditionen im Judentum auf, wie die Waschungen, wie die Bußrituale, und lehrt sie, dass sie von der Heiligen Schrift abgekommen sind. Und deshalb ermahnt er sie, ihre Einstellung zu ändern, Buße zu tun und zu Gott zurückzukehren. Aber auch Buße war im Judentum nichts Neues. Sie kannten die Umkehr zu Gott, sie kannten das Fasten, das Gebet, sie kannten Opfer, Reue über ihre Sünde. Doch Johannes verbindet Buße erstmals mit einer einmaligen Taufe, einem öffentlichen Bekenntnis und der Forderung nach sichtbarer Frucht. In Matthäus 3, Vers 8 sagt er: Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Seine Botschaft war klar. Er sagt ihnen, dass die Abstammung von Abraham, auf die sie große Stücke hielten, nicht reicht, um gerettet zu werden. Rituale nicht retten und religiöser Status nicht schützt. Er machte ihnen deutlich, dass Gott ein neues Herz verlangt. Das war radikal. Besonders weil Johannes die damalige Elite, die Pharisäer und auch die Sadduzäer, genauso zur Umkehr rief wie einfache Menschen. Johannes fordert die Menschen auf, sich von der äußerlichen Frömmigkeit abzuwenden, um eine echte Umkehr zu erleben. Und die Menschen, sie kamen in Strömen. Aus Jerusalem, aus Judäa, aus der Jordangegend. Sie kamen an den Jordan zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Nur diesmal war es nicht wieder ein Ritual. Diesmal war es nicht eine weitere Waschung. Nein, diesmal war es mehr. Diesmal war es ein klares öffentliches Bekenntnis, Jesus angenommen zu haben, Vergebung empfangen zu haben und der Sünde ein für allemal gestorben zu sein. Und interessanterweise kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Und als Johannes sie sah, lesen wir in Matthäus 3, 7 bis 8, sprach er sie scharf an. Es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Was ist eine Schlangenbrut? Das Wort Brut bedeutet im Urtext der Bibel Nachkommen, geboren oder gezeugt von. Eine moderne Übersetzung dieses Verses wäre Söhne oder Kinder von Schlangen. Und in der jüdischen Kultur war die Schlange ein Symbol für den Teufel, für den Tod und für die Sünde. Harte Worte, oder? Die Johannes ihnen vor den Kopf wirft. Wir müssen wissen, dass beide Gruppen, sowohl die Pharisäer als auch die Sadduzäer, einen hohen sozialen Status hatten. Doch sie nutzten ihn oft nicht für den Dienst an Gott oder an die Gemeinde oder an die Menschen, sondern um sich selbst zu profilieren. Sie predigten Gottes Wort, lebten aber häufig nicht danach, sondern nach ihren eigenen Maßstäben. Und Johannes nennt sie Schlangenbrut, weil sie anderen untragbar schwere Regeln auferlegten, selbst aber nicht danach lebten. Und er fordert sie hier unerschrocken und direkt dazu auf, Buße zu tun, ihre Haltung zu ändern und umzukehren. Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist, mahnt er sie. Die Pharisäer und Sadduzäer, sie hatten Wissen, sie hatten Einfluss, sie hatten Ansehen. Aber Johannes, er konfrontiert sie dennoch sehr direkt. Denn auch wir stehen in der Gefahr und können heute sehr fromm wirken und doch am Ziel vorbeileben. Uns Menschen mag vielleicht der Status und auch unsere Position, unser Ansehen sehr, sehr wichtig sein, sehr viel bedeuten, aber Gott fragt nicht nach unserem Ansehen, nach unserem Status. Er fragt nach unserem Herzen. Johannes war der Bote, der den Weg für Jesus ebnete, der die Menschen auf seinen kommenden Dienst vorbereitete, indem er sie zur Umkehr und zu einem neuen Leben rief. Aber er stellte dabei klar, dass er nicht der Messias ist, sondern nur ein Vorbote, ein Vorläufer. In Markus 1, 7 bis 8 lesen wir, wie er sagt: Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und dann kam der Versprochene, Jesus aus Galiläa, an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Jesus, der Sohn Gottes, ohne Sünde und ohne Schuld. Jesus, der keine Umkehr, keine Buße nötig hat, stellt sich zu den Sündern ins Wasser. Zu den Sündern und zu den Heuchlern wie du und ich. Und er möchte sich taufen lassen. Johannes ist selbst völlig überrascht und versucht, ihm das irgendwie auszureden. Matthäus 3, Vers 14, da sagt er: Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir? Wisst ihr, manchmal tun Menschen Dinge, die sie eigentlich nicht tun müssten. Sie stellen sich in eine Schlange hinten an, obwohl sie vielleicht das Privileg oder das Recht hätten, sich ganz vorne anzustellen. Sie tragen Lasten von Menschen, die sie nicht kennen und die sie gar nicht tragen müssten. Sie stehen neben Menschen oder stehen für Menschen ein, mit denen sie nichts gemeinsam haben. Und genau so eine Szene sehen wir am Jordan. Da stehen Sünder, Menschen mit Schuld, Menschen mit Versagen, Menschen, die auf falsche Wege geraten sind, und plötzlich steht Jesus mitten unter ihnen. Der Einzige, der dort nicht hingehört. Der Einzige ohne Sünde. Der Einzige ohne Schuld, der keine Umkehr brauchte. Und doch stellt er sich zu uns ins Wasser. Er stellt sich zu diesen Sündern ins Wasser. Warum tut Jesus so etwas? Warum tut er etwas, was er nicht tun muss? Die Antwort ist dieselbe wie später am Kreuz. Er tut es aus Liebe. Jesus kommt aus Galiläa an den Jordan nicht als Beobachter, er kommt nicht als Richter, sondern er stellt sich zu den Menschen, die Buße tun. Das ist das Entscheidende. Jesus lebt sündlos, aber er lebt nicht distanziert. Er ist heilig, aber er ist nicht unnahbar. Er ist rein, aber mitten unter den Unreinen. Johannes wusste, dass Jesus der Messias war, den er schon so oft angekündigt hatte. Und Johannes erkannte, dass eigentlich er selbst es nötig hatte, getauft zu werden. Doch Jesus antwortet in Matthäus 3, Vers 15: Lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. Die Taufe Jesu bedeutet Identifikation. Jesus sagt damit, ich stelle mich auf eure Seite. Ich gehe euren Weg, ich trage das, was ihr tragen müsstet. Eure Schuld. Ich trage das, was euch trennt. Eure Schuld. So wie Jesus später unsere Schuld am Kreuz trägt. Der unschuldige Sohn Gottes stellt sich dorthin, wo Sünder stehen. Und wisst ihr, was wir am Jordan noch sehen können? Der Jordan zeigt auf das Kreuz. Was am Jordan beginnt, endet auf Golgatha. Denn im Wasser steht Jesus mit den Sündern und am Kreuz hängt er für die Sünder. Beides geschieht freiwillig. Beides geschieht aus Liebe und beides sagt dasselbe. Jesus tat es nicht oder Jesus tat nicht, was er musste, sondern Jesus tat, was wir brauchten. Am Jordan bekennt er sich zu uns und am Kreuz bezahlt er für uns. Da stellt sich mir eine wichtige Frage. Wenn Jesus sich nicht schämt, sich zu uns ins Wasser zu stellen, warum schämen wir uns dann so oft, uns zu ihm zu bekennen? Noch etwas Beeindruckendes geschieht hier am Jordan, als Jesus aus dem Wasser stieg. Wir lesen in Matthäus 3, 16 bis 17, nachdem Jesus getauft wurde von Johannes. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wem ist es aufgefallen, dass sich hier am Jordan Gott in drei Personen zeigt? Die erste Person ist der Vater. Er spricht aus dem Himmel. Die zweite Person ist der Sohn Gottes, der im Wasser steht und sich eben hat taufen lassen. Und die dritte Person ist der Heilige Geist, der wie eine Taube auf ihn herabkommt. Die Dreieinigkeit Gottes. In der Taufe Jesu offenbart sich Gott selbst als der, der er ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es waren ein paar Studenten zusammen und hatten, es waren Theologiestudenten und hatten eine schwere Prüfung hinter sich oder vor sich, die ziemlich schlecht ausgefallen war. Und der Professor wendet sich zu dem einen Theologiestudenten und fragt ihn, können Sie mir wenigstens die Dreieinigkeit erklären? Und der Student strahlt über beide Ohren und sagt, ja, wenigstens das schaffe ich. Und er beginnt und er sagt, also, die Dreieinigkeit kann man so erklären. Und der Professor unterbricht ihn und sagt, stopp, Sie sind leider durchgefallen. Die Dreieinigkeit kann niemand erklären. Ja, und ich stehe jetzt hier vorne, ne? Die Dreieinigkeit Gottes zu erklären und zu verstehen, ist, denke ich mal, selbst für Menschen, die lange im Glauben sind, nicht immer greifbar und nicht im vollen Umfang verständlich. Da fehlt uns einfach der Verstand. Die Dreieinigkeit Gottes gehört zu den zentralen Bekenntnissen unseres Glaubens und zugleich zu den schwersten. Martin Luther hat einmal sinngemäß gesagt, wo Gott nicht größer ist als unser Verstand, da ist er nicht Gott. Und da ist was dran. Die Dreieinigkeit erinnert uns genau daran. Gott lässt sich nicht erklären, aber er lässt sich erkennen. Die Dreieinigkeit im vollen Umfang zu begreifen und sie zu erklären, ist nicht leicht. Und sie übersteigt einfach unseren Verstand, wie ich eben schon gesagt habe. Ich möchte trotzdem auf die Dreieinigkeit eingehen. Die Dreieinigkeit besteht aus drei Personen: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Alle drei Personen sind vollständig Gott. Das bedeutet, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind gleich in Wesen, Macht und Göttlichkeit. Es gibt unter ihnen keine stärkere oder bessere Person innerhalb der Dreieinigkeit. Aber es gibt Unterschiede in der Person. Denn jede Person hat eine eigene Rolle und Beziehung. Der Vater ist der Schöpfer und der Ursprung der Beziehung. Der Sohn wurde Mensch und erlöste die Welt. Der Heilige Geist wirkt im Herzen der Gläubigen, er tröstet und er leitet. Diese Unterschiede nennen die Theologen Personenunterscheidung. Aber die Unterschiede mindern nicht die Göttlichkeit. Sie sind also gleich im Wesen und in ihrer Gottheit, aber sie sind nicht identisch in ihrer Person oder in ihrer Rolle. Stellen wir uns einmal Wasser vor. Wasser kann flüssig sein, Wasser kann fest sein in Eisform, Wasser kann aber auch gasförmig sein in Dampf. Obwohl sich Wasser in diese drei unterschiedlichen Formen oder Zustände verwandeln kann, bleibt es immer noch Wasser, oder? Und so ähnlich ist es mit der Dreieinigkeit. Alle drei sind unterschiedlich, aber sie sind ein und dasselbe Wesen, so wie Vater, Sohn und Heiliger Geist eins sind. Und ich möchte kurz die Eigenschaften dieser drei Wesen, dieser drei Personen beleuchten. Gott, der Vater, ist Ursprung, Schöpfer und Liebe. Wenn wir von Gott, dem Vater, sprechen, denken wir zuerst an den Ursprung und die Schöpferkraft. Der Vater ist der, von dem alles ausgeht, der Ursprung allen Seins. In Römer 11, 36 heißt es, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Der Vater ist nicht nur der alles erschafft, sondern auch der alles erhält, der alles führt. Er sorgt sich um seine Schöpfung, kennt jeden bei seinem Namen und er erschuf alles mit einem Ziel, nämlich unsere Beziehung zu ihm. Gott, der Vater, ist auch der erwählt. In Epheser 1, Vers 4 lesen wir, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Schon vor der Schöpfung hat der Vater einen Plan für unser Leben, für die Welt, für die Gemeinde gehabt. Und das bedeutet, dein Leben ist kein Zufall, du bist gewollt. Die zweite Person ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist Retter und er ist Mittler. Jesus ist nicht nur ein Vorbild, er ist Gott selbst, der Mensch geworden ist, um uns die Liebe Gottes zu zeigen. In Johannes 1, Vers 14 steht, er ist der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Er zeigt uns seine Liebe, er zeigt uns seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Er ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Jesus, er ist unser Mittler zwischen Gott und Mensch. In 1. Timotheus 2, Vers 5 lesen wir, es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er tritt für uns ein, er trägt unsere Schuld, er bringt uns in die Gemeinschaft mit dem Vater. Und seine Aufgabe als Retter zeigt sich am Kreuz. Dort nimmt er unsere Sünde auf sich, trägt unsere Schuld und macht Versöhnung möglich. Und das Kreuz ist der Höhepunkt der Liebe des Vaters und des Gehorsams des Sohnes Jesu. Und durch seine Auferstehung zeigt Jesus, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und für uns bedeutet es, dass unsere Schuld vergeben ist. Jesus mit uns geht durch jedes Tal unseres Lebens. Er ist nicht nur Retter, sondern er ist auch unser Herr und er leitet und er stärkt uns. Und die dritte Person ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Gegenwart, Leben und Erneuerung. Nachdem wir gesehen haben, dass der Vater der Schöpfer ist, der Sohn der Retter ist, kommt der Heilige Geist, der das Heil wirksam macht und in uns lebendig werden lässt. Johannes 14, Vers 26 beschreibt ihn als Helfer, der uns alles lehren wird und uns an alles erinnern wird, was Jesus gesagt hat. Der Heilige Geist, er überführt uns von Sünde, schenkt neues Leben und macht uns zu neuen Menschen. Er wohnt in uns, weil wir zu Gottes Kindern geworden sind und wirkt in uns Tag für Tag. In 1. Korinther 3, Vers 16 werden wir daran erinnert, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Gottes Gegenwart wohnt in uns. Der Geist formt uns und schenkt uns Gaben für den Dienst. Er befähigt uns für den Dienst. Er leitet, tröstet und hilft uns, Gottes Willen zu erkennen. Zusammenfassend könnten wir über die Dreieinigkeit sagen, durch die Dreieinigkeit gewinnen wir Christen eine tiefe persönliche Beziehung zu Gott. Denn unser Vater liebt uns und sorgt für uns. Jesus schenkt Vergebung und Erlösung und der Heilige Geist stärkt, tröstet und leitet uns im Alltag. Ich möchte zusammenfassen. Am Jordan beginnt etwas völlig Neues. Johannes ruft zur Umkehr, nicht zu leeren Ritualen, sondern zu einem Leben, das Frucht bringt. Jesus stellt sich zu uns in das Wasser. Er identifiziert sich mit unserer Schuld, mit unserer Umkehr und unserer Sehnsucht nach neuem Leben. Und Taufe bedeutet deshalb mehr als ein religiöser Akt. Sie ist ein klares Bekenntnis. Ich gehöre zu Christus. Ich identifiziere mich mit seinem Tod und mit seinem Leben. Es ist ein klarer Entschluss der Sünde, ein für alle Mal gestorben zu sein und ein neues Leben zu beginnen. Genau dazu rief Johannes auf, nicht äußerlich fromm zu sein, sondern zu einer echten Umkehr, die Frucht trägt und sichtbar wird. In der Taufe Jesu offenbart sich Gott selbst als der, der er ist, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein Gott in vollkommener Einheit. Ein Geheimnis, das uns manchmal wirklich zum Staunen bringt, aber auch unseren Verstand übersteigt. Und so lädt uns Gott heute ein, unser eigenes Leben zu prüfen. Wo bleibt unsere Umkehr vielleicht nur äußerlich? Wo ist es mehr Schein? Und wo darf unsere Umkehr tiefer gehen? Gott ruft uns zur Hingabe, zu einem neuen Leben, das sich ganz mit Christus identifiziert und zeigt, dass es uns mit der Umkehr ernst ist. Und derselbe Gott, der sich im Jordan uns offenbart, begegnet uns auch heute und ruft uns zum neuen Leben und zur Umkehr. Amen.